Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen Rudolph und wie immer freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Ja, ist ein kleines Comeback jetzt hier, war ein bisschen krank, bin auch immer noch nicht ganz gesund, deswegen mussten wir ein paar Mal den Termin hin und her verschieben hier mit meinem Gast heute. Deswegen bin ich echt froh, dass es wieder geklappt hat bei dir und es ist niemand anderes als jetzt schon zum zweiten Mal hier im NBA-Fan-Podcast zu Gast, der gute Chris vom Fastbreak Club. Hallo Chris, wie geht's dir?
Hi Steffen, freue mich sehr, wieder hier zu sein, das zweite Mal. Ja, mir geht's ganz gut. Ich glaube, besser als es dir ging in letzter Zeit. Schön, dass du auch wieder am Start bist, auf jeden Fall.
Ja, weißt ja, Unkraut vergeht nicht, ne? Und ja, ich hatte ja auch mit euch gewettet zuletzt in der Episode, als es um die Awards ging. Bei euch im Podcast war das, glaube ich, ne? Und da ja, habe ich mich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und habe auf James Harden als MVP getippt, der ja dann so postwendend sich verletzt hat, zog sich so ein bisschen durch die Saison, dass immer alle, die ich als MVPs genannt habe, sich sofort verletzt haben. Erst Embiid, dann LeBron und dann auch noch Harden. Und da habe ich also völlig daneben gesemmelt und die Wette habt ihr also gewonnen. Und ich glaube, ihr habt das ja auch schon bekommen. Also ein kleines Döschen Bier habe ich dann nur geschickt, denn wir sind ja hier ein Sportpodcast und da wollen wir ja nicht zu sehr dem Bier frönen. Daher nur ein kleines 5-Liter-Döschen vom guten Mannheimer Bier.
Ja, ist angekommen. Herzlichen Dank. Wettschulden sind ja bekanntlich Ehrenschulden, deshalb vielen, vielen Dank.
Ja, kein Ding, ja, ne?
Gerne demnächst mal wieder für die neue Saison, können wir uns ja eine neue Wette überlegen.
Genau, ja, und das ist ja jetzt echt, zum Glück bin ich hier noch gerade so fit geworden. Es ist ja einiges los jetzt in der NBA und ich denke, da haben wir pickepacke voll heute die Sendung mit Themen. Bevor wir uns ins Getümmel der Playoffs werfen, wollen wir aber noch einen kleinen Blick zurückwerfen auf die Saison. Es war ja eine äußerst ungewöhnliche Saison, würde ich mal sagen. Und da haben wir uns überlegt, dass wir so 2-3 Highlights und der Saison im Rückblick uns mal anhören und besprechen wollen und auch 2-3 Lowlights, also was nicht so toll war, da war ja auch einiges. Und da würde ich sagen, Chris, hau doch einfach mal raus, was hast du denn da auf deinem Zettel?
Also ich habe mir 2 Highlights und 2 Lowlights ausgeschrieben. Ich weiß nicht, sollen wir mit was Positivem, ja, wir fangen mit was Positivem an, oder? Ja. Also ich muss sagen, eine Story, die jetzt auch tatsächlich mit einem Award gekrönt wurde, die Wiederauferstehung der New York Knicks.
Oh ja.
War natürlich was sehr, sehr Positives für den, ich denke mal, die meisten Basketballfans können was mit den Knicks anfangen. Einfach so eine traditionsreiche Franchise und ja, es ist irgendwie doch mal schön zu sehen, dass die sich doch mal irgendwie am Riemen reißen konnten. Sie haben halt mit Tom Thibodeau einen sehr, sehr guten Coach im Laufe der Saison dazu geholt und ja, man konnte letztendlich sogar Homecourt Advantage sich ergattern mit dem 4. Platz im Osten. Und wie gesagt, Tom Thibodeau ist jetzt zumindest nicht von den Coaches, aber von den Journalisten ist er zum Coach of the Year gewählt worden. Aus meiner Sicht auch durchaus verdient. Monty Williams hätte es auch werden können, aber den haben ja schon seine Berufskollegen, sage ich mal, von ihrer Vereinigung aus gekürt. Deswegen ist das schon in Ordnung und der hat halt einfach da was geleistet, was niemand vorher erwarten konnte, weil die Knicks ja doch ja in den letzten Jahren schon eine ziemliche Katastrophen-Franchise waren und dass man jetzt so gut abgeschnitten hat dieses Jahr, das war einfach nicht vorherzusehen und das ist einfach eine schöne Geschichte, wie ich finde.
Na, da hast du ja was Richtiges rausgesucht, ne? Und du bist da also noch sehr großzügig, nur Katastrophen-Franchise in den letzten Jahren. Ich würde sagen, eigentlich in den letzten Jahrzehnten. Aber ja, da haben sie sich jetzt so ein bisschen rausgekämpft. Wird ja sehr spannend, was da in New York abgeht. Ja, ich habe jetzt nicht sowas als erstes von meinen Highlights, nicht sowas Spezifisches, sondern ich habe eher was ein bisschen Allgemeines. Und da finde ich, für mich war es ein Highlight eigentlich, dass die Saison überhaupt so funktioniert hat, dass man das so durchführen konnte. Weil das war ja an Weihnachten, wenn wir da zurückdenken, wie es losging, also noch gar nicht so sicher, ne, mit dem ganzen Corona und allem drumherum. Und das gab natürlich da auch einige Spiele, die dann natürlich ja nicht das hielten, was sie versprochen haben, auch im National TV einige Spiele, wo dann teilweise halbe Mannschaft im Corona-Protokoll war, aber im Großen und Ganzen hat es ja sich gelohnt, da für die NBA das zu riskieren, das so schnell wieder anzufangen und auch in dieser unsicheren Lage, und deswegen war das für mich ein Highlight da, wenn wir zurückdenken, in den kalten Monaten, da hat man daheim gesessen, konnte nicht wirklich viel machen hier, und da war es doch einfach super, dass man überhaupt NBA Basketball uns anschauen konnte. Deswegen, das ist mein erstes Highlight.
Kann ich gut nachvollziehen. Ist auf jeden Fall eine super Sache, dass das so geklappt hat. Klar, am Anfang der Saison hat man viel mit Corona-Protokollen, also was zu kämpfen. Aber es führt passenderweise auch zu einem meiner Lowlights, wenn man so will. Denn dadurch, dass die Saison stattfinden konnte, musste man ja gewisse Änderungen in Kauf nehmen. Man hat die Saison ein bisschen verkürzt um 10 Spiele. Es ist eben nur eine 72-Spiele-Saison wurde statt der 82. Und eben wie gesagt, man fing erst an Weihnachten an zu spielen, statt im Oktober für gewöhnlich. Und dadurch war die Zeit einfach so knapp. Und es gab halt mehr Back-to-Backs in diesem Spielplan als je zuvor. Und ich hatte so den Eindruck, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich war schon ein bisschen traurig, dass gerade die Superstars sehr, sehr häufig verletzt waren. Du hattest es eben auch schon, es fing mit Embiid an, dann LeBron James natürlich, Anthony Davis war lange raus, James Harden natürlich, und deswegen hatten wir auch diesen kuriosen, sag ich mal, diese kuriose MVP-Diskussion dieses Jahr. Letztendlich hat der Spieler gewonnen, der, also es ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber der halt eben als einziger nicht verletzt war von den Top-Spielern und der noch so ein bisschen Winning Basketball gespielt hat. Steph Curry ist ja Zweiter geworden, meine ich. Oder ist er Dritter geworden? Ich weiß es nicht mehr.
Zweiter,
ja. Also, die Situation mit den Superstars und Verletzungen war halt einfach sehr, sehr, sehr schade. Und das hat halt einigen Spielen schon so ein bisschen die Bedeutung genommen. Das stimmt schon. Aber, naja, die Frage ist halt so ein bisschen, sollte man das als Indikator nehmen, dass die NBA sich vielleicht so mal überlegt, dass wir die Saison so ein bisschen entspacken? Dass man ein bisschen einfach ein paar Spiele streicht aus dem Kalender, die jetzt nicht die allergrößten Wert vielleicht haben und man sich eher an der NFL orientiert, die ja deutlich weniger Spiele haben und damit einfach die Belastung für alle Spieler, nicht nur für die Superstars natürlich, reduzieren würde. Ich bin da immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, ich kann mich da immer noch nicht so ganz entscheiden, aber so eine Saison wie dieses Jahr war schon extrem, was die Verletzung angeht, fand ich.
Ja, da hast du echt recht, das war also echt schade, ja, aber ich fände es jetzt den falschen Weg und halte ich so von, es geht ja um die Kohle im Endeffekt auch, halte ich für relativ unwahrscheinlich, dass die Spiele verkürzt werden, aber ich fände es besser, wenn man, also zum einen könnte man ja das beibehalten, was ja jetzt gemacht wurde auch, dass man dann teilweise dann zweimal halt einmal gegen die Clippers und dann gegen die Lakers spielt und da also, dass der Spielplan so ein bisschen dem Reiseplan dann eben auch angepasst wird, was früher nicht so war und also diese, ja, dass man zweimal gegen dasselbe Team spielt, das fand ich eigentlich ganz gut, ja, es muss ja nicht in zwei Tagen sein, beide Spiele, das fand ich an sich ganz gut und ich halte es eher für unwahrscheinlich, dass die 82 Spiele reduziert werden. Ich fände es eigentlich auch schade, weil dann leidet natürlich die historische Vergleichbarkeit, die, ja gut, aber eh ein bisschen leidet schon, weil natürlich früher nicht so viel Dreier geballert wurden und überhaupt manches anders war, aber ich fände es eher besser, wenn man halt vielleicht ein bisschen halt die Termine entzerrt, aber bei den 82 Spielen bleibt, aber auf jeden Fall nicht in die Richtung vom Baseball gehen, da haben die ja, was haben die da, 150 Spiele oder so?
Ist das so viel? Beim Baseball kann ich mich leider gar nicht
aus. Das wäre also auf jeden Fall der falsche Weg, ne, und das ist also, da habe ich anschließend auch so mein Lowlight noch von der Saison, das hat eigentlich mit dem zu tun, was du jetzt gesagt hast, das waren nämlich, dass es so viele Blowouts gab, ne? Das hängt ja aber eben auch wirklich viel zusammen mit eben den Verletzungen der Stars, aber auch anderer Spieler und aber eben auch gerade mit dem Corona-Protokoll, ne? Weil wenn du da ein paar Verletzte hattest, dann hast du noch einen Corona-Ausbruch gehabt in der Mannschaft, dann waren ja immer gleich 3, 4 die Kontaktpersonen auch weg. Und dann war natürlich da nicht mehr viel zu holen, ne? Und dann gibt es natürlich eh immer schon diese Schedule-Losses da, diese Spielplan-Losses, wo dann die halbe Mannschaft geschont wird. Und dann, wenn das alles zusammenkommt, dann gibt es ziemlich viele klare Ergebnisse. Und das war was ich sehr schade fand, diese Saison.
Ja, das mit dem Blowouts. Ich habe mich tatsächlich in der Mitte der Saison, ich glaube, es müsste so im Februar gewesen sein, mal dazu ein bisschen mit das angeguckt, weil ich ja auch das Gefühl hatte, dass bis dato so viele Blowouts gegeben hat, gerade am Anfang der Saison. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt historisch betrachtet so ein bisschen normalisiert hat gegen Ende. Es ist mir am Ende einfach weniger aufgefallen, aber vielleicht hat man sich dann irgendwie daran gewöhnt. Ja, es ist halt einfach eine seltsame Saison, die so nicht ganz, so ein bisschen aus der Reihe fällt, wenn man sich die Historie anguckt. Da kann man sich, glaube ich, drauf einigen, ne?
Ja, da waren ja schon ein paar verrückte Ergebnisse drin. Vielleicht kommt es einem dann auch mehr so vor, ne? Also ich erinnere mich da nur an Dallas gegen die Clippers, da mit 50 Punkten vorne zur Halbzeit. Habe ich noch einen Screenshot gemacht, habe es einem Freund geschickt, da hat er gemeint, ja, spielst du wieder 2K oder was? Dann, nee, das ist echt. Also, und das war vielleicht, das hat diesen Eindruck auch nochmal verschärft, dass einige, gerade so Spiele, wo man auch einen spannenden Fight erwartet hatte, dass die dann so ganz klar waren. Ne? Und das hat man halt sonst nicht so in dieser Häufigkeit.
Das stimmt. Das ist richtig. Ich würde dann, glaube ich, noch zu meinem letzten Lowlight übergehen. Und das sind für mich als Team sozusagen die Houston Rockets. Die Leon als mein Podcast-Kollege ist ja ein besonderer Rockets-Fan. Ich hatte auch immer gewisse Sympathien, sage ich mal, für das Team. Und es tut mir schon ein bisschen weh zu sehen, wie die jetzt so auseinandergefallen sind nach dem Harden-Trade. Und man hat dann noch irgendwie versucht, Spieler zu verscherbeln. Man hat aber nur PJ Tucker hat man letztendlich zu Milwaukee abgeben können. Und ja, es war jetzt von Front Office her keine Meisterleistung, würde ich mal behaupten, diese Saison. Wobei das Signing von Christian Wood ja schon doch auch sehr positiv vor der Saison war. Und ich denke mal, auch die Zukunft ist nicht allzu schlecht, gerade weil man ja jetzt gute Chancen auf den ersten Pick und zumindest auf den sehr hohen hat, als schlechtestes Team im Westen. Das wird man dann sehen. Vielleicht kriegt man ja ein sehr, sehr großes Talent im nächsten Draft und dann kann man darauf neu aufbauen. Aber es ist einfach so schade zu sehen, dass das diese Ära mit James Harden dort einfach nicht zum Titel geführt hat, gerade wenn man sich nochmal diese 2017, 2018, auch 2019 nochmal die Saison anschaut und man immer an diesen All-Time-Great-Warriors gescheitert ist. Und jetzt wird Harden wahrscheinlich im Osten sich einen Titel abgreifen, wo er nicht mal der wichtigste Spieler im Team ist, aus meiner Sicht. Und das ist irgendwie ein bisschen schade, aber ja, gut. Die Zukunft der Rockets sieht gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Diese Saison war einfach nur sehr enttäuschend.
Massiver Absturz da so in kürzester Zeit, ne? Wie letzte Saison eigentlich bei den Warriors war es ja ähnlich, nur die sind halt jetzt wieder da, also oder kommen zurück mit Klay Thompson, aber bei den Rockets war natürlich schon ein mega krasser Absturz, wobei Hardens Abgang haben sie ja noch einigermaßen kompensiert, ne? Standen sie ja relativ ausgeglichen noch so nach 20 Spielen, aber dann Christian Wood, als der dann noch verletzt war, dann begann ja die große Niederlagenserie. So gesehen, Christian Wood wichtiger als Harden.
Kann man so sagen, ja. Ich meine, man wollte ja dann auch tanken und man hat ja auch gesehen, dass das Team nirgendwo hingehen würde, wenn man jetzt auf Biegen und Brechen um den 8. Platz kämpfen würde, im Endeffekt 11. wird oder sowas. Das führt ja auch zu nichts. Ich finde den Weg dann sogar eigentlich schlauer.
Ja, klar. Ich meine, jetzt haben sie ja so ein paar Teile haben sie schon da. Christian Wood, mit dem kannst du echt einiges erreichen. Der wäre, glaube ich, sogar Most Improved Player geworden, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, hat ja nach seiner Verletzung dann auch wieder geliefert und dann hat man ja mit Kevin Porter Jr. hat man ja da ein ganz gutes Talent, wenn man da noch einen anderen guten Mann jetzt holt aus der Draft und so ein paar gute Roleplayer haben sie ja schon, David Nwaba und so. Da denke ich, können die schon wieder ganz gut mitmischen nächste Saison.
Ja, das stimmt.
Okay, ja, für mich war also noch ein Highlight, ist ein bisschen umstritten, aber ich bin ein Fan davon, ist das Play-In-Tournament. Ich denke, das wird in dieser oder in einer ähnlichen Form auch bleiben. Ich finde, das hat halt doch einfach nochmal für Spannung gesorgt. Die Platzierungen sind halt viel, viel wichtiger. Jetzt nicht nur der Homecourt-Advantage, sondern eben auch, dass du auf dem 6. Platz landest, dass du nicht ins Play-In musst, dass du noch 8. wirst, dass du nur einen Sieg brauchst im Play-In oder dass du halt 10. wirst, dass du da überhaupt teilnimmst. Ne? Und da finde ich, haben halt viel weniger Teams haben getankt. Ja, erst zum Ende hin haben sich ein paar wieder runterfallen lassen und viele, selbst die Cavaliers, haben noch lange versucht, da den 10. Platz zu erreichen und das finde ich also echt richtig, richtig gut und also ich fand auch die Kritik, gibt es natürlich da an dem Turnier, ist teilweise auch berechtigt, ne? Warum spielt man eine ganze Saison und dann entscheidet es doch wieder nur ein Spiel. Aber da finde ich halt einen Basketball, da gibt es im Endeffekt halt eh immer irgendwann gibt es ein Entscheidungsspiel. Deswegen finde ich, passt das zum Basketball. Und zum anderen muss man ja sagen, ja, also die 8., 9., 10., die waren ja relativ eng zusammen diese Saison. Und wenn der Spielplan halt eh nicht für alle gleich hart ist, dann kann man sagen, warum dann die Teams das nicht direkt austragen. Deswegen finde ich, das war für mich ein richtiges Highlight dieser Saison. Wie findest du das denn?
Ich habe es auch sehr genossen tatsächlich. Also ich fand es erfrischend, als es letztes Jahr schon so eine Variante davon gab in der Bubble. Und es hat mir sehr gefallen. Das ist natürlich dann auch, ich hatte ja damals für Phoenix sehr hart dafür geroutet, dass sie noch irgendwie da in dieses Play-In reinkommen. Und sie haben es ja dann um einen Buzzerbeater-Fehlwurf nicht ganz geschafft. Da war ich natürlich auch sehr traurig. Aber nee, ich finde das Konzept gut. Es ist natürlich, wenn man sich jetzt anguckt, was da draus geworden ist, im Sinne von, ja, natürlich hat der 8. oder 9. oder sogar 10. Platzierte, selbstverständlich hat der keine Chance gegen den First Seed, egal wer es letztendlich wird von den dreien, weil es steht ein Grund, warum die da stehen, wo sie stehen. Aber das Tournament an sich, dieses Miniturnier, wo es 1, 2, 3 Spiele gibt, das macht einfach irgendwie in diesem kleinen Mikroskop macht es Spaß, finde ich. Es geht dann wirklich in diesem einen Spiel um alles oder nichts. Und wie geil war denn bitte das Lakers-Warriors-Spiel? Das haben doch alle abgefeiert. Ja.
Hammer.
Ja. Dass jetzt letztendlich die Lakers und Memphis beide früh ausgeschieden sind in der ersten Runde. Gut, normalerweise würde wahrscheinlich auch ein Team wie die Lakers nicht auf Platz 7 finishen. Na, deswegen kann man das schon Argumente für finden, warum das nicht viel geändert hätte. Wenn das jetzt, ja, ne, sagen wir mal, es wären eben San Antonio und Memphis gewesen, die sich drum gebettelt hätten, dann wäre es auf das Ähnliche hinausgekommen. Aber ich finde es in dem kleinen Moment einfach schön, dass sich Teams, die sonst nicht so viel Freude in den Playoffs haben würden, weil sie immer weg verprügelt werden von den Top-Teams, dass sie nochmal ein kleines Erfolgserlebnis vorher haben. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, ich finde, das ist auch sogar noch ein Punkt eigentlich, der fürs Play-In-Tournament spricht, weil wenn du halt früh in der Saison Verletzungen hast und zurückfällst, in der aller Regel ist sie gelaufen, die Saison. Aber jetzt eben letztes Jahr die Blazers und ja, dieses Jahr auch die Wizards, ja, hat es sich dann eben gelohnt, sich nochmal reinzuhängen, die Saison nicht abzuschenken. Du hast nochmal ein Ziel, auch wenn es vielleicht ein etwas kleineres Ziel ist. Aber es ist halt schon ein Spiel im nationalen TV und ein Spieler wie Ja Morant, der hat sich jetzt eben auch gezeigt auf der nationalen Bühne und der hat, denke ich, ordentlich Fans gewonnen. Und auch eben ein Team wie die Grizzlies, wenn das jetzt die jungen Leute sich anschauen und sehen hier, oh, die schlagen hier den Steph Curry, dann ist das natürlich für die Zukunft auch was, worauf du aufbauen kannst. Ne? Und dann durch diese kleinen Erfolgserlebnisse, vielleicht in 5, 6 Jahren sitzen so ein paar Kids da und sagen, weißt du noch, Ja Morant, ich bin Ja Morant-Fan. Und dann sagt einer, ja, ich habe den schon geguckt, da waren die nur im Play-In-Tournament. Ja, das sind ja so Entwicklungen. Und ich finde, im Moment gerade in der NBA ist eh gerade so ein totaler Umbruch, finde ich. Ne? Die ganzen neuen, jungen Teams, die Hawks, die Grizzlies, alle machen da auf sich aufmerksam und die jungen Spieler übernehmen jetzt und da ist da ist gerade so eine Wachablösung irgendwie, habe ich das Gefühl.
Ja, das stimmt.
Okay, dann stürzen wir uns doch direkt rein. Wir wollen erst nochmal einen Blick zurückwerfen auf die erste Runde der Playoffs im Osten. Und da fangen wir einfach an mit den Sixers gegen die Wizards. Da haben sich ja die Sixers letzten Endes dann doch deutlich mit 4-1 durchgesetzt. Hatte ich vorher sogar so getippt. Ja, also kann ich scheinbar Playoffs ein bisschen besser tippen als MVPs. Da habe ich dann total versagt. Aber da musste man jetzt also auch kein Prophet sein, zumindest um zu wissen, dass die Sixers sich durchsetzen. Was ist dir denn da so aufgefallen an der Serie? Was fandst du da bemerkenswert?
Also ich muss dazu sagen, dass ich diese Serie, glaube ich, mit am wenigsten von allen gesehen habe. Tatsächlich habe ich auf jeden Fall nicht jedes Spiel in voller Länge gesehen. Oh, schwierig zu sagen. Also die Sixers haben es relativ ruhig angehen lassen. Konnten sie es ja auch erlauben. Man hat dann auch, ich habe ehrlich gesagt mit 4-0 gerechnet, aber gut, ob es ein 4-0 oder 4-1 wird, ist auch mehr oder weniger dann die, das hängt immer nur davon ab, ob die Spieler dann Bock drauf haben, sich in dem einen Spiel, genau, in dem einen ersten Auswärtsspiel reinzuhängen oder nicht. Ja, sind ja alle Serien im Osten relativ klar gewesen und ich habe die Serie nicht wahnsinnig viel verfolgt. Ich muss auch sagen, ich bin ja kein riesiger Russell Westbrook-Fan, deshalb ja, muss gestehen, dass mich das am wenigsten interessiert hat einfach. Ne?
Ja, so ein kleiner Schockmoment war natürlich dabei in der Serie, als Embiid sich verletzt hat und ja auch aussetzen musste. Und das haben ja dann die Wizards dann auch genutzt, da ihren Sieg sich zu holen. Aber also sonst war es ja dann relativ klar, ne? Also was ich natürlich nochmal toll fand, ist, dass also Fireball hat da wirklich auch wieder mal gezeigt, warum er einer der allerbesten Defender ist. Er ist, glaube ich, sogar 11. oder 12. geworden beim Defensive Player of the Year Award. Das fand ich jetzt nochmal bemerkenswert, dass er jetzt mit noch weniger Spielzeit sogar in Playoffs trotzdem 1,3 Steals und 1,4 Blocks hat. Ja, und jetzt ist er ja kein Center, der nur am Korb steht und da auf Blocks lauert, sondern der blockt ja meistens Jumpshots. Also das fand ich nochmal ganz interessant. Und ja, hast du aber schon recht, das war eine Serie, die jetzt nicht ganz so hoch auf dem Radar war der meisten Leute. Und die Sixers haben sich dann nach ja, kleinen Anlaufproblemen, dafür sind sie ja bekannt, relativ deutlich durchgesetzt. Ja, dann genauso deutlich war es bei den Nets gegen den Celtics. Ging ja auch 4-1 aus, hatte ich sogar auch so getippt vorher. Das waren da meine paar Treffer, die ich da hatte. Ja, das war eine Serie, die war natürlich auch von vornherein, stand die eigentlich, ja, war relativ klar, dass es keine enge Serie wird, weil eben Brown sich verletzt hat bei den Celtics und die Celtics halt diese Saison, ja, da war ja auch nicht so wirklich, da lief einfach nicht viel zusammen, die Teamchemie war schlecht und ja, da war ja jetzt aber noch eine ganz brisante Szene, der Flaschenwurf mit Kyrie Irving, was sagst du denn dazu?
Ja, also das ist ja leider in der ersten Runde mehrfach vorgekommen tatsächlich. Trajan wurde angespuckt und solche Sachen. Also es ist unfassbar, was sich die Fans erlauben, nur weil sie jetzt wieder in die Hallen dürfen. Finde ich absolut richtig, diesen Fan lebenslang zu sperren. Man muss ein Statement setzen, man muss die Spieler schützen. Ich glaube, da wurde schon von vielerlei Stellen, also ich glaube, da gibt es die wenigsten, die da irgendwie gegenreden würden. Man muss aber auch sagen, dass Irving sich das auch hätte sparen können, da, dass er da auf das Maskottchen drauftritt, da auf dem, hast du die Szene davor, dass er
ja, das war auch unnötig.
In den Mittelkreis da auf das Gesicht von dem Maskottchen des Celtics rumtritt. Ja, muss auch nicht sein, zumal ich bei Kyrie Irving sowieso ein bisschen, ich weiß nicht so ganz, was ich von dem jungen Mann halten soll. Ach, es ist einfach schwierig, weil so, erst beschwert er sich, ne, in Cleveland-Zeiten noch, er will nicht mehr die Nummer 2 hinter LeBron sein, dann forst er einen Trade zu den Celtics, spielt sich als Nummer 1 auf, wenn er fehlt, spielen sie aber besser, als wenn er dabei ist in den Playoffs und dann wird es so eine reine Ego-Show und er redet die ganze Zeit nur von Leadership und ist aber selber kein guter Leader aus meiner Sicht. Ganz seltsame Nummer. Hat dann auch noch die Sache mit, dass er ja auf jeden Fall noch verlängern wird bei den Celtics und dass er will, dass sein Trikot eines Tages im TD Garden hängt. Ja, und jetzt spielt er eben für die Nets gegen die Celtics und dass es dazu irgendwelche Art von Reibereien kommt, habe ich mir gedacht. Ja, gut. Was ich eigentlich für die Serie sehr schade fand, dass natürlich Jaylen Brown raus war. Ich finde ihn ein extrem wichtiger Spieler für die Celtics. Also der zweitwichtigste eigentlich. Kemba Walker musste ja auch noch verletzt aussetzen teilweise. Und ja, bei den Celtics lief ja dieses Jahr wirklich fast nichts zusammen, komischerweise. Was hältst du jetzt davon, dass Brad Stevens ins Front Office gegangen ist und den Trainerposten freigibt?
Ja, also es war ja relativ klar, dass da was passieren wird. Jetzt in der Form hätte ich es nicht erwartet. Also ich hätte eher getippt, dass Brad Stevens da Trainer bleibt. Ich finde es aber auch also konsequent von Danny Ainge. Der ist ja auch ewig schon da. Ich meine, irgendwann brauchst du auch mal ein bisschen frischen Wind. Und also ich fand es auch gut, da sein Zitat da, seine Begründung, dass er sagt, ja, das mit der Kyrie Irving, der hat uns schlecht behandelt. Ist ja nicht nur aufs Maskottchen getreten, er hat ja auch immer wieder sich da abwertend geäußert über die Fans, über die Stadt und über die Franchise. Absolut unnötig auch von ihm, hat das da provoziert, rechtfertigt natürlich nicht so einen Flaschenwurf. Ne? Aber ja, fand ich also gut, dass er dann sagt, ja, ich habe irgendwie da keine Verbindung mehr zu den Spielern. Die klatschen da trotzdem ab mit Kyrie Irving, obwohl der uns ganz schlecht sich gegen uns über verhalten hat. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wen wird Brad Stevens, ist ja auch kurios, jetzt verpflichtet er seinen Nachfolger, ist natürlich die Frage, wen er da nimmt. Es gibt ja mehrere interessante Kandidaten da, also intern wäre zum Beispiel Larry Naga einer, der in Frage kommt. Der ist ja seit 2012 schon da im Coaching-Staff und der wäre auch jetzt vor ein paar Jahren schon fast statt Borrego, also Head Coach bei den Hornets, da geworden. War der also sozusagen der Zweite, den sie nochmal zum zweiten Interview eingeladen haben. Und der hat mit Smart und vor allem Tatum neuerdings sehr stark am Wurf gearbeitet. Das wäre so die interne Lösung. Ja, oder extern sind natürlich die Namen, die genannt werden. Sam Cassell ist ja eine Legende, über 1000 Spiele gemacht, nicht alle bei den Celtics, aber ja, 2008 ist er mit ihnen Meister geworden. Der ist ja eh so ein Glückspilz, ne? Der Sam Cassell, der war schon mit den Rockets 94, 95 auch Meister. Der war nach 3 Jahren in der Liga, glaube ich, 2-mal Meister. Und jetzt war er länger bei den Wizards als Assistant und jetzt ist er seit 2014 ist er treuer Gefolgsmann von Doc Rivers. Erst bei den Clippers und jetzt bei den Sixers. Und den würde ich, glaube ich, sogar tippen, dass der das macht. Der hat da so ein bisschen Stallgeruch. Der kennt die Liga sehr, sehr gut. Und ist, glaube ich, auch einer, der halt da durch sein Auftreten und seine Erfahrung ganz schnell auch den Respekt vom Lockerroom bekommt. Was ja halt bei Brad Stevens, der ja mehr so der Taktikfuchs und Theoretiker ist, vielleicht am Ende so ein bisschen auch ein Problem war. Was meinst du denn, wer da das Rennen macht?
Ja, also ich bin eigentlich immer ein Fan von der internen Lösung, für gewöhnlich. Solange es nicht Jason Kidd wird, ist mir das alles egal.
Ja, der ist ja in Portland im Gespräch, ne? Der ist ja dem Dollar ist ja Fan von Jason Kidd. Ja, als Chefcoach hat er zwar noch nichts so geleistet, Jason Kidd, aber ja, dass er ein absoluter Fachmann ist, denke ich, ist unbestritten. Ja, dann kämen wir noch in Frage vielleicht Lloyd Pierce, der war jetzt gerade von den Hawks gefeuert worden, aber da hat Brad Stevens sich ganz oft als Fan geoutet von Lloyd Pierce, jetzt auch diese Saison, als sie gegen die Hawks gespielt haben und natürlich Lloyd Pierce, der kennt also Tatum, Brown, Kemba Walker und sogar Marcus Smart, da weil er beim Team USA war oder beim World Cup, das wäre also auch da die Verbindung da. Ganz interessant. Oder halt noch mein Mann natürlich, Chauncey Billups. Der war ja auch als Spieler ja zwar nicht so lang bei den Celtics, aber der ist ja im Moment bei den Clippers Assistant Coach und da für den gilt natürlich das Gleiche wie Sam Cassell. Wenn der halt da im Lockerroom ist, dann denke ich, ziehen die Spieler sofort mit.
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, es sind Ex-Spieler, die auch was Großes geleistet haben. Die haben immer einen gewissen Bonus bei den Spielern, würde ich mal behaupten. Da sieht man ja so, also ich finde auch zum Beispiel Steve Nash bei den Nets macht einen super Job und ich glaube, das ist nicht so einfach für einen Spieler, für einen Mensch wie Brad Stevens, der halt kein erfolgreicher Spieler selbst war, der natürlich ein unfassbares Basketball-Genie ist, aber es geht ja dann auch viel um Egos, die man irgendwie jonglieren muss und das macht ja zum Beispiel ein Steve Nash hervorragend bei den Nets. Also könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil Brad Stevens, der war ja super gut, auch ein ausgeglichenes, junges Team da mit einer ja, Taktik zu impfen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also denen eine gute Taktik zu geben, in einem ausgeglichenen, tiefen Team, da hat er ja große Erfolge gehabt. Er ist ja jetzt nicht alleine schuld, dass die Saison schlecht war, aber es hat sich ein bisschen so gezeigt, weil man jetzt eben mit Tatum und Brown eigentlich halt zwei Stars oder ja schon kommende Superstars im Team hat. Dann musst du natürlich auch ein bisschen anders coachen. Und da ist, glaube ich, dann Brad Stevens nicht mehr ganz der ideale Mann gewesen.
Solange er jetzt gute Moves in der Offseason macht, ich bin sehr gespannt. Also die Celtics sind so ein gewiss, könnte man meinen, so ein schlafender Riese. Ne? Wenn da ein paar Stricke richtig gezogen werden, ein paar Kniffe, dann müsste das Team eigentlich jedes Jahr um die Championship mitspielen. Aber
ja. Ja, zuletzt waren sie ja auch immer in Eastern Conference Finals, ne? Aber haben ein bisschen overperformed auch da und ein bisschen Glück gehabt.
Also gerade zum Beispiel letztes Jahr fand ich, das Team war zwar gut, aber dass sie es bis in die Conference Finals geschafft haben, fand ich doch irgendwie ein bisschen überraschend. Und das war aber auch sehr gutes Coaching von Brad Stevens. Deswegen bin ich sehr gespannt, was er so als General Manager schafft, alles erreichen kann.
Ja, dann gehen wir doch weiter zu den Bucks gegen die Heat. Da hatte ich 4-2 getippt, das war ja dann letzten Endes ein Sweep, 4-0. Ja, das erste Spiel ging noch in die Overtime. Ja, und dann haben die Bucks den Besen rausgeholt, kurzen Prozess gemacht. Also, das denke ich mal, das hast du auch nicht getippt vorher, oder?
Also, ich habe schon auf Milwaukee getippt. Ich glaube, ich habe auch 4-2 getippt vorher. Aber das war natürlich ehrlich gesagt nicht zu erwarten. Und ich glaube auch, gerade unter dem Eindruck, den die Heat letztes Jahr, wo sie ein bisschen in die Finals gegangen sind, hinterlassen haben, hätte man damit eigentlich nicht rechnen können, zumal das der einzige Sweep in der ersten Runde war, sowohl im Ost als auch im West. Also ja. Schon eigentlich Wahnsinn, dass der Ostfinalist als einziger gesweept wird. Ich bin da ein bisschen, bin echt verwundert, wie ein Spieler wie Jimmy Butler, den nach der abgelaufenen Saison eigentlich jeder in die Top 10 Spieler der Welt Liste mit aufgenommen hat, nach der Performance, wie man dann so wieder einbrechen kann. Also er hat ja sogar eine gute Saison gespielt. Also die Heat waren eins der Teams, was sehr, sehr stark unter Corona gelitten hat. Und ich finde, in den Spielen, wo Jimmy Butler da war, war er, also vielleicht nicht die beste Saison seiner Karriere, aber er war schon ganz gut, würde ich behaupten. Und die Playoffs waren halt einfach ein Griff ins Klo, würde ich mal behaupten. Da war ja gar nichts.
Ja, ganz gut. Also 22 Punkte, 7 Rebounds, 7 Assists. Also er war richtig stark sogar und hat auch sehr, sehr gute On- und Off-Stats gehabt. Da war mit bei den besten 95. Perzentil der Liga da. Aber ja, in Playoffs, so hast du gesagt, total versagt. Ja, natürlich nicht nur er alleine, das ganze Team. Ja, aber wer halt so tönt vor den Playoffs, er hat ja noch eine Woche vor den Playoffs, glaube ich, gesagt, das Team bringt uns in die Playoffs, dann übernehme ich. Wenn du dann so eine Serie spielst, das ist dann, hättest du halt über den Mund mal gehalten, ne? Ich finde den ja eigentlich super geil, den Typen. Passt auch einfach zu ihm, so Sprüche rauszuhauen. Und ich glaube aber, der hat so diesen Mindset, der hält sich auch immer noch jetzt für den besten Spieler der NBA, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Der ist ja eigentlich auch gut, dieser Mindset.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch ein großer Fan von Jimmy Butler, auf jeden Fall. Und man kann ihm ja auch nicht abstreiten. Also er bringt ja auch den Erfolg überall, wo er hingeht. Das hat man ja in Minnesota kurz gesehen, dann letztes Jahr bei Miami. Und ja gut, dieses Jahr war es das erste Mal, dass er den Playoffs wirklich nicht abliefern konnte, wenn man so will. Ich finde es immer ganz interessant, weil, vielleicht führt das jetzt auch ein bisschen zu weit, aber so diese Diskussion hast du ja letztes Jahr auch mit den Clippers mitbekommen und mit Paul George. Wie er immer im Grund und Boden gehatet wurde, gerade von den Fans im Internet, für seine Leistungen in den Playoffs. Und im gleichen Zuge hat er Jimmy Butler so überragende Playoffs gespielt. Und dann haben halt auch die meisten reagiert und gesagt, okay, Paul George gehört nicht mehr so ganz auf dieses Level, aber Jimmy Butler eben schon. Und wenn man sich jetzt dieses Jahr wieder anguckt, Jimmy Butler spielt halt unterirdische Playoffs und Paul George spielt wieder ziemlich gut. Man kann ihm jetzt eigentlich kaum noch vorwerfen, also er spielt auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Und jetzt würde ich schon fast wieder sagen, ich hätte lieber Paul George im Team als Jimmy Butler. Aber das bei den beiden, ich habe das Gefühl, das geht im Jahr für Jahr wechselt das sich ab. Dieses Jahr ist Paul George von letztes Jahr war es klar Jimmy Butler. Davor das Jahr war Paul George Dritter in der MVP-Rennen, meine ich. Das war das Jahr, doch, genau. Und davor das Jahr war Jimmy Butler bei den Timberwolves und hat die als zum ersten Mal seit Ewigkeiten in die Playoffs geführt. Also es ist so, das ist ganz verrückt.
Ja, die Leistungsdichte ist ja so hoch. Also ich mache auch immer jede Saison so eine Liste von Spielern, die noch richtig gute Spieler sind. Und die wird irgendwie jede Saison länger. Diese Liste, ja, und dann sind natürlich, da kann sich das auch wieder ganz schnell verschieben, die Wahrnehmung, ja, da hast du recht, das ist eine ganz interessante Beobachtung. Ja, bei den Heat lag es ja an ganz vielen Sachen, also die kurze Pause, dann, du hast gesagt, Corona, dann hatten sie Verletzungen, dann Tyler Hero und Duncan Robinson in der Starting Five, hat nicht so geklappt, Tyler Hero wieder raus. Dann ist natürlich Dragic, war klar, der war ja der beste Spieler bis zu den Finals, bis er sich verletzt hat, muss man ja sagen, war er ja der beste Spieler und Butler eigentlich der zweitbeste. Der hat dann erst in den Finals so richtig aufgetrumpft und ja, das Bam Adebayo hat sich dann nicht so weiterentwickelt, muss an seinem Sprungwurf arbeiten, denke ich, und da kam dann so ein bisschen alles zusammen, aber nichts ist, dann noch der Oladipo-Trade, der nichts gebracht hat, ja, da ist irgendwie alles schiefgelaufen bei den Heat, was schieflaufen kann, und dann liegt es im Endeffekt wahrscheinlich sogar an dieser, ja, berühmt-berüchtigten, ja, fast schon militärischen Heat-Culture, dass man überhaupt noch eigentlich Siebter wird, ne, manch anderes Team wäre da vielleicht total abgeschmiert.
Das kann durchaus sein, ja. Nee, das stimmt schon.
Aber nichtsdestotrotz, ne, das erste Spiel war ja ganz knapp noch.
Ja, Overtime.
Das lag ja aber vor allem daran, ne, dass die Bucks ja reihenweise offene Würfe versiebt haben. Ne?
Das stimmt. Was im zweiten Spiel dann wiederum das komplette Gegenteil der Fall war. Da haben sie ja, das waren das 11-3 im ersten Viertel getroffen oder sowas.
Ja, auch die Defense fand ich im ersten Spiel total schlecht. Die Bucks haben ja, also die haben ja früher, haben sie ja immer überhaupt nicht geswitcht, ja, und haben immer nur Drop-Defense eigentlich gespielt, bodenholznerisch. Ja, und jetzt haben sie ja die ganze Saison eigentlich mehr geübt zu switchen. Und dann im ersten Spiel gegen die Heat haben sie das einfach nicht mehr gemacht. Ich habe gedacht, was haben die denn jetzt die ganze Saison geübt zu switchen und jetzt machen sie es nicht mehr. Und im zweiten Spiel haben sie dann aber umgestellt und das hat dann auch sehr gut funktioniert.
Ja, also es ist, ich meine, in der Serie hat es noch gereicht. Ich finde aber auch, Budenholzer zeigt jetzt auch schon wieder in der nächsten Serie, über die wir noch reden werden, dass er nicht unbedingt der beste Playoff-Coach ist, aber das ist auch mittlerweile, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Also ich bin manchmal einfach verwundert über die Entscheidung, die er trifft. Und ich bin jetzt kein Basketball-Experte, der in der NBA coacht. So, und deswegen freue ich mich, wenn ich das, wenn ich das sehe, was steckt dann dahinter, warum die das trotzdem machen? Also so, es kommt mir so vor, als wären das so Sachen, die ja ganz eindeutig Unsinn sind. Also allein diese Minutenanzahl, die Giannis dann wieder gesehen hat, also in der Serie ging es ja noch gut, aber so auch gegen die Nets dann in Spiel 1 auch wieder nur 35 Minuten gespielt oder sowas. Und dann denke ich mir, wieso ja, passiert das? Ich verstehe es nicht.
Ja, kann ich mir auch nicht erklären. Angst vor Verletzungen, ich einfach so festgefahrene Rotation. Ich weiß nicht, da müssen wir mal ein Mäuschen irgendwie da haben. Ich kann es mir auch nicht wirklich erklären, zumal sie ja die ganze Saison eigentlich anders versucht haben zu spielen. Deswegen hat es mich gewundert, aber gut, dann im zweiten Spiel haben sie es ja umgestellt und in der Serie gegen die Heat hat es zumindest gereicht. Jetzt in der nächsten Runde, ja, warten wir es mal ab. Erst haben wir aber jetzt noch die Serie 4 gegen 5, war das ja sogar, die Knicks gegen die Hawks, und da muss man ja sagen, die Hawks haben kurz einen Prozess gemacht, 4-1, sich die Serie geholt, da lag ich also komplett daneben, da hatte ich 4-3 auf die Knicks gesetzt. Ja, und Trae Young, der ist ja hier richtig zum Bösewicht geworden im vollgepackten Madison Square Garden. Wie hast du denn das erste Spiel da erlebt? Das war ja ein richtiger Hammer.
Also ich bin ein großer Trae Young-Fan, sag ich mal, deswegen, und deswegen hat mir das mit dieser Rollenverteilung nicht so getaugt. Aber ich muss auch sagen, ich hatte die Hawks schon relativ klar vorne. Ich glaube, ich habe 4-2 im Endeffekt getippt auf die Hawks. Schon im Vorhinein. Und meine Sorgen, die ich hatte bei den Knicks bezüglich Julius Randle und wenn er halt dein Team als die Nummer 1 anführen soll, die haben sich dann auch in dieser Serie so ein bisschen bestätigt. Ich will ihm nicht absprechen, was für eine tolle Entwicklung er genommen hat und dass er auf jeden Fall auch den Most Improved Player sowas von verdient hat. Aber irgendwie dachte ich dann, die Hawks sind einfach ein bisschen tiefer besetzt als die Knicks. Weil bei den Knicks von der Bank kommt jetzt auch nicht das Allerbeste.
Ein bisschen ist gut.
Vom
Talent her ist das ja schon so, war von vornherein klar, dass die Hawks viel, viel mehr Talent
haben. Und vor allem haben sie halt, denke ich mal, so in dem Moment den besten Spieler, der halt auch immer Punkte generieren kann mit Trae Young. Also ob es jetzt eigene sind oder halt Assists, den kriegst du nicht so leicht kaltgestellt wie ein Julius Randle, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und das hat man halt auch gesehen, ne?
Naja, ich fand es eh ganz interessant. Also ich habe zwar auf die Knicks gesetzt, aber es war mir natürlich schon klar, dass das ein Problem wird für die Knicks, da Scoring zu generieren. Ja, ich hatte es jetzt halt nicht so katastrophal erwartet, die Offense. Ja, aber was ich interessant finde, was man da doch immer wieder mal sieht, also die haben ja dann oft mit so einer Swarming-Defense operiert, die Hawks, dann haben also Randle dann gedoppelt, um den Ball aus seinen Händen zu nehmen und haben dann gesagt, entweder schlägt uns halt von Randle, lassen wir uns nicht schlagen, sondern die anderen müssen dann ihre Würfe treffen und haben dann aber noch ganz gute Closeouts auch gemacht. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber das zeigt so ein bisschen, finde ich, dass Teams, die halt eigentlich nicht so gute Defender sind, wenn die halt richtig Gas geben, dann in den Playoffs, dann kannst du da natürlich in der Defense dich ein Stück weit verbessern. Schwieriger ist es halt, hat man jetzt halt auch wieder gesehen, in der Offense. Ja, wenn du halt einfach nicht die Offense-Firepower hast, dann ist natürlich schwierig, ja, weil also Defense, sag ich mal, hat viel mit Intensität, Wollen, Kämpfen zu tun. Ja, und das kann natürlich, das kann man halt wollen und machen dann. Aber du kannst halt nicht plötzlich Dreier treffen, wenn du es eigentlich nicht kannst, ne? Und das ist das, denke ich, das sieht man hier in den Playoffs wieder, weil ja auch die Nets und die Hawks überraschend gute Defense spielen jetzt in den Playoffs.
Ja, das stimmt. Ich meine, die Hawks haben natürlich mit Trae Young eine heftige Schwäche in der Defense, aber das weiß man ja auch, dass ein kleiner, schmächtiger Guard auch nicht bedeutet, dass du automatisch eine katastrophale Defense haben musst. Und klar, die Knicks-Defense war in der Regular Season sehr, sehr gut. Dann war aber schon von Anfang an so ein bisschen fraglich aus meiner Sicht, ob man das eben dann so in die Playoffs einfach übertragen kann. Und gewisse Defensivspezialisten, wie jetzt ein Alfred Payton zum Beispiel oder ein Frank Ntilikina, die sind halt einfach durch ihre katastrophale Offense, wie du gerade sagtest, in den Playoffs dann nicht spielbar. Und dann muss halt eben auch ein Derrick Rose in die Starting Five rücken. Und dann dann spielt auch ein Taj Gibson auf der Starting Five. statt einem Nerlens Noel, einfach weil Thibodeau ihm halt mehr vertraut. So. Und dann war halt die Bank wirklich komplett leergefegt. Also dann war halt nichts mehr da, kam kein Scoring Punch. Und ich denke auch, für die Knicks haben halt klar überperformt in der Saison. Das würde ich, darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Die brauchen einfach ein bisschen Tiefe und so ein bisschen das High-End-Talent, wie es ein Trae Young ist, haben sie halt auch noch nicht so ganz. Also es ist interessant, wo die Knicks, also es ist ein sehr, sehr schöner Erfolg und ich hoffe, dass sie daran anknüpfen können. Ich bin aber sehr gespannt, wo das jetzt hingeht. Das könnte auch eine Outlier-Season sein und nächstes Jahr sind sie wieder Zwölfter. Würde mich auch nicht wundern.
Na, das glaube ich jetzt nicht, ne? Aber ja, die haben ja, hast du ja auch schon als Highlight der Saison genannt, die Knicks. Und ich denke, die Knicks-Fans, die müssen da jetzt nicht traurig sein. War eine super Saison, also war eine erfolgreiche Saison im Big Apple und haben doch da eine richtige Euphorie entfacht. Und das ist ja auch einiges. Ja, aber ich muss sagen, hier Coach of the Year, also Thibodeau, der hat mir also gar nicht gut gefallen in dieser Serie. Also erst hat er ja im ersten Spiel, das war ja richtig, richtig knapp da in dieser giftigen Atmosphäre, ich glaube vor 15.000 Mann und Frau da im Madison Square Garden. Und dann bringt er kurz vor Schluss, wie das Spiel echt auf der Kippe steht, in der letzten Minute, glaube ich sogar, bringt er den Ntilikina, der das ganze Spiel nicht gespielt hat, der ist eiskalt, und stellt ihn gegen Trae Young. Naja, und dann folgt da halt der mittlerweile berühmte Floater mit der Geste, ne, it's so fucking quiet hier, noch garniert obendrauf. Also ich finde das ja cool, dass er da mal so ein bisschen den Bad Boy macht, der Trae Young, scheint ihn ja irgendwie auch ein Feuer zu geben. Ne? Er ist ja auch so einer, der immer so ein bisschen underrated ist und wenn ihm das da hilft, dann soll er das doch machen. Und dann fand ich noch ein weiterer Fehler war dann von Thibodeau, also haben dann Bullock gestellt die nächsten Spiele, das war schon etwas besser. Aber vor allem hat man halt in der Defense Trae Young überhaupt nicht attackiert und auch nicht beschäftigt. Und dann konnte der natürlich gemütlich da irgendwo in der Ecke stehen und vorne halt wirbeln ohne Unterlass. Und dann hätte ich gerne auch mal den Rookie Quickly da mal gegen Trae Young probiert, weil der halt relativ schnell ist und der hätte vielleicht den Drive so ein bisschen wegnehmen können. Ne? Und von draußen trifft er zwar schon auch ordentlich Trae Young, aber also die Pull-Up-Jumper aus dem Dribbling, das ist noch seine Schwäche und insgesamt hat er auch nur 32% Dreier. Deswegen kannst du halt nicht Trae Young jedes Mal seinen Gegenspieler vorbeiziehen lassen. Das geht nicht. Das hat mich sehr überrascht, dass Thibodeau da einige schlechte Entscheidungen getroffen hat.
Ja, das stimmt. Ich glaube einfach so, das Spielermaterial gab gewisse Sachen dann irgendwie nicht mehr so ganz her, aber man hätte ein bisschen mehr ausprobieren können und vor allem, dass du auf jeden Fall sagst, also Trae Young in der Defense attackieren, das hätte man auf jeden Fall viel mehr machen müssen. Wenn es dann ein Reggie Bullock ist auch mehr ein Catch-and-Shoot-Spieler in der Offense, ein guter Dreierschütze, aber dann muss auch, wenn Trae Young ihn dann verteidigt, weil er denkt, ja, der steht eh nur an der Linie und um Blöcke rumlaufen, das kriegt er schon hin, aber so, den muss er dann mal in die Zone pushen und mal einen Fadeaway machen oder was auch immer. Also irgendwie sowas, damit er sich auch in der Defense ein bisschen verausgabt, ja, ist schon richtig.
Also, dann gehen wir in den Westen und da fangen wir an natürlich mit der Serie, auf die alle gefiebert haben, nämlich Jazz Grizzlies. Nummer 1 gegen dann Nummer 1 gegen dann letztendlich Nummer 8 war dann ja doch relativ deutlich, 4-1, hatte ich sogar auch getippt, also irgendwie nur die 4-1 habe ich immer richtig, tippe jetzt vielleicht nur noch 4-1 immer alles. Ja, aber für die Grizzlies war es ja natürlich schon ein Erfolg, überhaupt dabei zu sein. Die sind ja bisher in jedem Play-In-Tournament der NBA-Geschichte sind die ja dabei gewesen. Letztes Jahr sind sie gescheitert, dieses Jahr haben sie es geschafft. Und ja, ein Spiel konnten sie sich klauen, das war das Jamorant-Spiel, auf das ich auch gesetzt hatte. Ja, war dann doch zu viel Firepower einfach bei den Jazz, oder was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja sogar, theoretisch ist es ja das 1 gegen 9 Matchup sogar.
Genau.
Die Memphis Grizzlies sind ja gar nicht auf 8 gefinisht. Ja, war schon, also es hat mich gefreut, Memphis in den Playoffs zu sehen, weil ich das einfach, ich mag dieses Team sehr gerne. Ich feiere Jamorant als Spieler auch mega und ich will einfach, dass dieses Team, auch wenn es noch wahnsinnig jung ist, dass sie einfach möglichst viel Erfahrung sammeln können. Weil ich glaube, dass die in 3, 4, 5 Jahren tatsächlich eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielen können in der Liga, wenn das Team so zusammenbleibt und man weiterhin so gute Moves macht. Ich bin seit 2, 3 Jahren machen die, glaube ich, also seitdem sie eben das Conley-Gasol-Duo Grit and Grind so ein bisschen aufgesplittet, das heißt ein bisschen, sie haben es radikal aufgesplittet. Man hat beide vertradet und man hat direkt Ja Morant gepickt in der nächsten Offseason Nummer 2. Und das war ein goldrichtiger Schachzug aus meiner Sicht. Und ich freue mich, die nächsten Jahre die Grizzlies weiterzusehen. Und ja, das mit dem 4-1 ist auch so eine Sache. Also ich tippe fast auch schon keine Spiele mehr auf 4-0, weil wenn Philadelphia nicht 4-0 gewinnt gegen Washington und Brooklyn nicht 4-0 gegen Boston gewinnt, sondern das sind alles nur so Gentleman-Sweeps, das kann man ja gar nicht vorhersehen. Also ein Spiel holt sich halt meistens doch noch der Underdog. So, ne?
Ja, wenn du dann so Bradley Beal hast, der mal 50 Punkte einstreuen kann oder Tatum, na, dann ist es wahrscheinlich, dass du ein Spiel zumindest mal holst. Ja, aber also da muss ich sagen, bei den Grizzlies, Grit and Grind is back, baby. Also das, die sind doch wieder so 1-1, finde ich, Grit and Grind. Also die Spielweise ist natürlich eine andere, aber Ja Morant, der da ohne Rücksicht auf Verluste da zum Korb zieht, die Alley-Oops da auspackt. Also ich meine, was hast du denn sowas, das ist ein Point Guard. Also fängt ein Alley-Oop, gibt nicht einen Pass. Dann haben sie Dylan Brook, der spielt wie ein Linebacker beim Football, finde ich. Ist auch so einer, der hält sich für den besten Spieler aller Zeiten. Für ihn ist es aber genau die richtige Einstellung. Und dann so ein Wühler, Jonas Valanciunas am Korb und Bain und wie die alle heißen, die kannst du ja beliebig lange fortführen. Ich finde es halt geil, wenn ein Team so ein bisschen auch nach Charakter und sowas die Leute holt. Und da haben die halt echt eine geile Truppe. Und für die ist es halt echt Gold wert, wie du gesagt hast, diese Erfahrung. Zumal das letzte 72. Saisonspiel war ja auch ein Do-or-Die-Spiel gegen die Warriors. Das haben sie verloren. War letzten Endes vielleicht sogar besser, ne, weil dann die Warriors gegen die Lakers da so einen harten Fight hatten und dann vielleicht müde waren. War dann vielleicht sogar besser für die Grizzlies, Neunter zu sein und hinten raus noch mehr Power übrig zu haben. Ja, und die Jazz, muss ich sagen, ich hatte so ein bisschen noch Zweifel, ob sie das transferieren können, da mit ihrem Dreiergeballer in die Playoffs, aber bisher läuft es ja super und in Runde 2 ja auch, ne? Das muss man schon sagen.
Weil du gerade das mit dem Dreiergeballer noch so in den Raum geworfen hast, ich wollte dazu noch so kurz sagen, also es macht halt auch Teams eindeutig zu guten Teams, wenn du ein gutes Shooting-Team bist, ganz klar, aber du hast dann auf jeden Fall ein größeres Risiko, mal so ein Off-Game zu haben. Also wenn du kannst halt auch dann durchaus gerne mal auch als Team 25% von der Dreierlinie werfen. Und wenn du dann aber 40 Dreier nimmst pro Spiel, dann gewinnst du diese Spiele halt wahrscheinlich nicht, egal wie gut du dann verteidigst. Und deswegen, es erhöht sozusagen das Risiko, auch mal ein Spiel zu verlieren, was du vielleicht nämlich verlieren würdest. Das hat man ja letzte Nacht auch bei den Nets gesehen.
Genau, ja, wobei die Jazz haben ja dann immerhin noch zwei der besten Pick-and-Roll-Spieler der Liga mit Conley und Spider Mitchell und auch einen der besten Blocksteller, Rudy Gobert. Ja, ist ja auch ein Grund, warum ich nie mehr die Spiele auf dem Jazz-Kanal gucke, weil der dann bei jedem Screen immer noch den Screen Assist von Gobert, den es ja eigentlich nicht gibt, den Screen Assist, aber da hervorheben muss. Und ja, deswegen, sie können ja dann zur Not auch mal ein bisschen umstellen. Die Frage ist halt, wie gut funktioniert das dann, wenn der Dreier nicht fällt?
Ja, also wenn der Dreier nicht fällt, dann hat jedes Team Probleme, ne? Aber ein Team, was sehr darauf ausgelegt ist, die haben dann natürlich im Zweifel mehr Probleme. Aber sie können das auf jeden Fall auch gut, können auch von sowas sehr gut recovern. Das will ich ihnen gar nicht absprechen. Sie sind ja auch zu Recht das beste Team der Regular Season gewesen.
Ja, nicht zu Unrecht. Ne? Sie waren aber auch, muss man sagen, relativ von Verletzung und Corona verschont und hat ihnen ein Stück weit geholfen. Aber nichtsdestotrotz zeigen sie ja im Moment gerade, dass sie also diese Saison wirklich ein Anwärter sind. Ja, dann kommen wir doch zur nächsten Serie, deine Phoenix Suns gegen die Lakers. Die haben sich ja mit 4-2 durchgesetzt. Ich hatte es genau andersrum getippt. Und ja, ich würde sagen, die Phoenix Suns, die müssten vielleicht mal drüber nachdenken, den Namen zu ändern, vielleicht in Phoenix Sharks. Weil ich finde, sie haben, sobald Anthony Davis verletzt war, haben die das Blut gerochen und sind dann für den Kill losgegangen, oder?
Ich habe tatsächlich auch auf ein 4-2 für die Lakers getippt, aber natürlich immer unter der Voraussetzung, dass alle Spieler zu 100% fit sind. Und das war ja nun eindeutig bei den Lakers nicht der Fall. Bei Anthony Davis sowieso nicht und bei LeBron James halt aus meiner Sicht auch nicht, weil ich habe ihn selten so kraftlos und ohne Motivation in den Playoffs gesehen. Und ich glaube, dass das nicht nur psychisch war, sondern dass er auch auf jeden Fall auch wieder Probleme mit seinem Ankle hatte, wo er sich ja auch lange verletzt hatte in der Regular Season. Und das hatte einfach nicht, die Zeit hat nicht mehr gereicht, um wieder so fit zu werden, wie er hätte sein müssen. Ich glaube, ein LeBron James in der Vorjahresform hätte das Team auch ohne Anthony Davis in die nächste Runde führen können. Aber da war er halt einfach nicht. Und man darf auch Phoenix nicht zu kleinreden. Also diese Serie haben sie halt in 6 Spielen gewonnen. Und von diesen 6 Spielen war halt Chris Paul in 3 praktisch gar nicht richtig anwesend. Also da war ja nicht er
selbst. Genau, das erste Spiel haben sie ja auch so gewonnen, quasi ohne ihn.
Genau, ja. Und in Spiel 4, das war ja der entscheidende Punkt, dass man 2-1 hinten lag und dann noch ausgleichen konnte. Da kam er ja zwar zurück, aber da war er ja jetzt noch nicht auf dem Level, wo er dann in Spiel 5 und 6 war.
Nee, das nicht. Aber das war ja genau der Moment. Dann Anthony Davis ging raus oder auch vorher schon eigentlich. Und da hat man richtig gemerkt, wie Phoenix, wie die dann gesagt haben, oder Chris Paul vor allem auch, jetzt drücken wir aufs Tempo, jetzt geben wir Gas, jetzt rennen wir den Grund und Boden.
Auf jeden Fall. Also ich sag mal, die klar, vor der Besetzung her waren die Lakers schon das bessere Team, aber Phoenix hat das auch wahnsinnig gut gemacht. Und ich muss auch sagen, ich hab mein eigenes Team so ein bisschen unterschätzt, während man die Lakers vielleicht teilweise ein bisschen überschätzt hat. Und ja, absolut verdient die Serie für sich entschieden und den Meister rausgeworfen.
Gunfishing heißt es ja für die Lakers und Schröder wohl auch jetzt da auf dem Abflug. Hat auch keine gute Serie gespielt. Ich glaube, sogar einmal hat er keinen Feldwurf getroffen in dem einen Spiel. Und ja, bei den Suns sieht man einfach, ja, viele waren jetzt da überrascht. Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so gut sind. Da frage ich mich, was hast du denn die ganze Saison gemacht? Also, die haben gespielt genau wie die ganze Saison. Seriös, motiviert, clever, tiefes Team, abgezockt. Ja, dass sie das jetzt so 1-1 in Playoffs auch umsetzen, das ist halt echt, dafür gilt es Respekt.
Gegen so ein starkes Team halt, ne?
Ja, und aber das kann einen eigentlich jetzt nicht so verwundern, ne, dass die was auf dem Kasten haben. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass doch da der eine oder andere ganz verwundert war, dass sie auch gegen vollständige Lakers ein Spiel gewinnen. Haben ja manche nicht mal erwartet anscheinend.
Ja, okay, dann muss ich sagen, die Phoenix ruft den Eilen noch so ein bisschen der Ruf voraus vielleicht, dieser auch Chaos-Franchise, wenn man so will, der letzten 10 Jahre, weil es war jetzt nach 10 Jahren zum ersten Mal wieder eine Playoff-Teilnahme, dann hätte ich natürlich auch nicht gegen den amtierenden Champion, hätte ich den nicht als Favorit gesehen, das hat glaube ich
niemand.
Nein,
das nicht.
Ja, aber gibt den Leuten ihren Respekt, finde ich. Also sie haben es sich auf jeden Fall verdient, da zu stehen, wo sie stehen. Und gegen Denver in der nächsten Runde habe ich sie dann relativ auch als Favoriten tatsächlich auch ausgemacht. Also,
das zeigen sie ja.
Und das scheinen sie auch zu bestätigen.
Zeigen sie ja bisher auch. Ja, dann kommen wir aber doch erstmal noch dann ja zur spannendsten Serie der ersten Runde, auch zur verrücktesten Serie, würde ich sagen, der ersten Runde. Die LA Clippers gegen die Dallas Mavericks. Neuauflage vom letzten Jahr. Die Clippers haben sie mit 4-3 durchgesetzt. Ich hatte 4-2 sogar getippt für die Clippers. Aber das war ja mal eine irre Serie, also bis zum letzten Spiel kein einziger Auswärtssieg, also das war schon ganz schön verrückt.
Ganz verrückt. Also ich habe auch die Clippers vor der Serie vorn gesehen und nach dem 2-0 für die Mavericks, also dass beide Spiele in Los Angeles geklaut haben, da dachte ich, okay, das können sie nicht mehr drehen. Konnten sie? Anscheinend doch. Es kommt zwar extrem selten vor, ich glaube nur in 1% aller Serien. Nee, warte, 1% Wahrscheinlichkeit, dass man nach einem 2-0 Rückstand, wenn man das Heimteam ist, dass man dann noch zurückkommt. Also etwas extrem Außergewöhnliches ist da passiert. Überhaupt, dass die ersten 6 Spiele der Serie alle nur das Auswärtsteam gewinnt, das hat sowieso noch nie vorher gegeben. In der gesamten Geschichte nicht. Und auf jeden Fall eine historische Serie und Luka Doncic natürlich, historische Performance. Der beste bis 22-jährige Playoff-Spieler aller Zeiten, wie es aussieht. Ja, absolut unglaublich. Aber das Problem, was die Mavericks haben, was ich auch schon vor der Saison gesehen habe, man hat sich ja im Vergleich zur letzten Saison aus meiner Sicht nicht signifikant verbessert. Man hat einfach, Luka Doncic wird vermutlich noch besser werden, ja, weil er erst 21 war, als die Saison gestartet ist. Aber man hat sich nicht personell verbessert aus meiner Sicht. Und ich weiß nicht, also wenn man ein, zwei cleverere Moves gemacht hätte in der Offseason, vielleicht war es auch nicht möglich, das lässt sich im Nachhinein immer so sagen, aber ich war nicht so ganz zufrieden mit der Offseason von den Mavericks und ja, man hat sich jetzt anscheinend so weit verbessert, dass man gegen die Clippers einen Sieg mehr holen konnte als letztes Jahr. Ich glaube aber, dass dieses Jahr jetzt ein entscheidender Wandel stattfinden wird.
Ja, gehe ich auch davon aus. Ne? Also bei den Mavs, es lief auch viel, die waren auch ziemlich gebeutelt von Corona, die haben dann das Feld von hinten aufgerollt. Der Doncic kam ja auch mit Übergewicht da auch wieder zurück aus Slowenien. Alles nicht so optimal, Kleber war auch lange weg. Und dann kamen sie eigentlich echt gut in Schwung, aber die haben sich einfach, denke ich, mehr erhofft von Porzingis, muss man einfach sagen, der ist nicht mehr der Spieler, der bei Nix war, der kann sich nicht mehr so gut bewegen. Ich finde, die defensiv war er gar nicht mal so schlecht, aber ja, also ich meine, es ist natürlich seine Rolle da auch, dass er da so ganz weit am Perimeter draußen steht und da den Dreier auspackt, der eigentlich nicht so gut fällt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Porzingis, der ist so von der Entwicklung der Liga irgendwie überholt worden. Und diese ganz großen Spieler, der 7'3" ist der ja, die sind halt oft verletzt. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, seine Zeit ist ja irgendwie vorbei oder eigentlich ja nie gekommen. Ne? Und der ist ja wohl auf dem Abflug, wenn man das so hören kann. Aber den haben sie ja schon versucht auch zu traden. Und der hat halt diesen Mega-Vertrag. Und das ist auch ein Grund, warum sie halt drumrum nicht so das Team verbessern konnten, wie man sich's gewünscht hätte. Da hast du völlig recht. Und aber da haben die jetzt auch schwierige Entscheidungen, weil ja Timmy Hardaway Jr. läuft aus. Und ja, Brunson will sicherlich vielleicht auch einen größeren Vertrag. Und da ist halt die Frage, wie gehst du da weiter vor? Na, und man hat es jetzt, denke ich, ganz deutlich einfach gesehen. Du brauchst einfach nur Shooter, noch ein paar Shooter um Doncic. Und das war es eigentlich. Ja, und eine etwas bessere Verteidigung. Dann, denke ich, hätten die das Ding gewinnen können. Na, man muss halt sagen auch,
ja,
die haben halt fast keine Playoff-Erfahrung in ihrem Kader. Ich denke mal hier, Kawhi Leonard, der hat fast mehr Spiele als der gesamte Mavs-Kader. Das hat halt natürlich dann im Endeffekt auch eine Rolle gespielt. Brunson, der war ja in der Bubble letztes Jahr gar nicht mit dabei, hat eine schlechte Serie gespielt. Richtig gut war eigentlich wirklich nur Luka Doncic und Finney Smith, der eine tolle Entwicklung genommen hat. Und dann ging es schon total runter. Hardaway war noch sehr gut, hat aber auch nicht in jedem Spiel performt. Und da war dann einfach letzten Endes nicht genug Talent da, muss man einfach sagen.
Ja, also ich finde es in Ordnung, dass man Porzingis nochmal die Chance gegeben hat, für eine vollständige Saison zu zeigen, was er kann. Und ich finde, die Saison hat jetzt im Abschluss abschließend gezeigt, dass er einfach nicht mehr das Level erreicht wird, was man ihm halt vor 2-3 Jahren noch zugetraut hat. Er kam halt auch von einer schweren Verletzung zurück. Letztes Jahr war er dann im Grunde eigentlich schon wieder da, aber eben das erste Jahr nach der Verletzung, da ist es ja auch meistens noch so. Aber dieses Jahr gab es da aus meiner Sicht keine Ausreden mehr, zumindest was Verletzungen angeht. Dann ist er natürlich trotzdem immer mal wieder so seine Wehwehchen. Wie du schon sagst, so extrem große Spieler wie er haben das halt häufiger. Und deswegen ist er halt keine verlässliche zweite Option. Und dann ist das Geld aus meiner Sicht halt auch ein bisschen zu also vielleicht haben sie sich ein bisschen verpokert mit ihm. Also grundsätzlich hätte man ja von diesem Duo auch schwärmen können. Aber Porzingis frisst, glaube ich, einfach zu viel Geld in diesem Kader auf, für das, was er leistet, sodass man eben keine Chancen mehr hat, sich signifikant an anderer Stelle zu verbessern, wie zum Beispiel in der Defense, weil man hat halt auch keinen guten Shotblocker im Team. Also Porzingis kann das machen, aber er ist halt so in der lateralen Bewegung nicht so gut, dass er das ständig macht. Er macht das ab und zu als Help-Defender mit seiner riesigen Größe, aber das ist halt nicht so sein Spiel. Und Doncic ist kein überragender Verteidiger, das weiß man auch. Ja, und ich fand den Move vor der Saison, man hat das ja versucht zu adressieren. Man hat Seth Curry eingetauscht gegen Josh Richardson.
Totalausfall, der spielt ja gar keine Rolle mehr. 5-6 Minuten hat er noch gespielt am Schluss.
Genau, das ist so, wo ich so ein bisschen hinaus wollte. Also ich habe, als der Trade kam, habe ich direkt gesagt, ich würde niemals einen elitären Shooter gegen einen sehr guten Verteidiger tauschen. 1:1. Also im Sinne von, ne, die dann eine ähnliche Rolle übernehmen sollen. Weil Shooting bringt dir in der Offense so viel und das Spacing bringt allen Spielern was. Aber die individuelle Defense von einem Spieler, der vielleicht in einer Playoff-Serie offensiv nicht spielbar ist, bringt dir recht wenig im Verhältnis, finde ich. Und deswegen würde ich niemals einen großartigen Shooter gegen einen guten Verteidiger tauschen.
Ja, hast du recht. Ich denke, die Mavs haben halt gehofft, dass sie den Richardson aus Miami kriegen. Das war jetzt, muss man wohl sagen, eine Outlier-Saison. Da hat er viel besser getroffen. Und ja, das war ein Trade, der halt so nicht aufging. Ne? Aber ich fand, in der Serie war echt wieder mal spektakulär zu sehen, was ein Rick Carlisle, also ich finde, was das für ein Fuchs ist, hat man da wieder gesehen, was der da sich für Sachen ausdenkt. Also erst mit dem Porzingis, der da auf dem Logo fast steht. Dann hast du Boban Marjanovic in der Starting Five. Also da, was da für Schachzüge drin waren und notgedrungen dann halt einen Kleber gegen Kawhi Leonard zu stellen, das ging nicht so ganz auf. Aber die ganzen anderen Schachzüge, da musst du auch erstmal drauf kommen.
Ja, kann man aber auch kritisieren. Also ich finde, Marjanovic 31 Minuten im entscheidenden Spiel 7 zu geben, weiß ich nicht, ob das der beste Move war. Man hat ja offensichtlich die Clippers sind ja im Laufe der Serie einfach immer mehr small gegangen. Und Zubac kam dann irgendwann nicht mehr, also kam dann nur noch von der Bank irgendwann. Und die Mavericks haben das ja in Spiel 6 und 7 dann versucht, mit den Twin Towers, also mit Porzingis und Marjanovic quasi zu kontern. Also gegen dieses extrem kleine Lineup der Clippers mit einem sehr großen Lineup zu antworten. Und das ist ja dann irgendwie auch nicht so ganz.
Ja, hast du recht. Also Spiel 6 war relativ knapp. Das hätten sie auch gewinnen müssen, einfach, wenn sie hätten weiterkommen wollen. Ja, ich denke aber eher, dass Boban, das glaube ich nicht, dass das Entscheidende war. Vor allem denke ich, die konnten halt Kawhi Leonard nicht verteidigen und der hat ja dann in Spiel 6 und 7 übernommen und das war ja in Spiel 6 und 7 dann auch der Knackpunkt eigentlich im vierten Viertel, dass dann Kawhi Leonard nicht mehr zu stoppen war. Und da muss man aber einfach auch sagen, diese zwei Teams sind derartig weit auseinander vom Talent. Also die Clippers haben ja bis Platz 10 eigentlich richtig gute Leute und das war eben diese Vielseitigkeit, du hast es ja auch gesagt, die hat dann letzten Endes eigentlich diese Serie entschieden, weil das hatte ich vorher schon auch gesagt, wenn in dieser Serie Luka Doncic der beste Spieler ist, dann kann das natürlich ganz eng werden.
Ja, und so war es ja letztendlich auch.
Genau, ja. Also ich denke nicht, dass Porzingis noch nächste Saison ist bei den Mavs. Also er hat zwar gesagt, es ist jetzt schön, er kann endlich mal in eine Offseason gehen, unverletzt. Ne, das muss man natürlich auch sagen, fairerweise. Der ist immer in der Offseason verletzt gewesen, wo du eigentlich an deinem Spiel arbeiten kannst. Das konnte er jetzt noch nie. Das wäre jetzt vielleicht so die eine Sache, der letzte Strohhalm, an den man sich da klammern kann, dass er vielleicht nächste Saison dann irgendwie gestärkt zurückkommt. Aber ich frage mich, wie soll der denn irgendjemanden aufposten in der NBA? Der hat ja gar nicht die Kraft dazu. Und so gut trifft er halt dann irgendwie nicht von draußen. Und dann kannst du einfach irgendeinen beliebigen Hinz und Kunz mehr oder weniger gegen ihn stellen. Und er ist relativ wirkungslos. Bis auf so ein paar schöne Cuts hat er gemacht mit Dunking. Sonst war er ja relativ ineffizient in der Serie.
Ja, also ich würde es auch ganz gerne mal sehen, was passiert, wenn er jetzt eine ganze Offseason Zeit hat, sich Masse anzutrainieren und einfach seinen Wurf zu verbessern oder was auch immer. Ich sag mal so, jetzt hat er sowieso das absolute Werttief erreicht, würde ich behaupten. Ihn jetzt zu vertraden, wird ja auch, du wirst ja kaum was als Gegenwert bekommen.
Kemba Walker vielleicht. Der hat noch ein Jahr kürzer Vertrag.
Ja gut. Also ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt so zielführend langfristig wäre, ihn jetzt zu vertraden, sondern ich würde ganz gerne mal sehen, wie er in die neue Saison geht und vielleicht kann man ja im Laufe der kommenden Saison vor der Trade-Deadline noch was deichseln und dann ist er vielleicht ein bisschen wertvoller, als er jetzt ist. Und wie gesagt, du sagst gerade, er kann ja niemanden aufposten. Also entweder muss ein Dreier-Shooter werden, der an den 40%-Marke kratzt, oder er muss sich so viel Masse zulegen, dass er zumindest kleinere Wings aufposten kann, weil so funktioniert das halt nicht.
Ja, und für die Mavs war halt auch noch schade, der JJ Redick-Trade, da hatten sie sich ja einiges erhofft und der hat ja gar nicht mitgespielt, der ist ja eigentlich jetzt nur noch ein Kollege hier von uns, ein Podcaster und das war natürlich dann auch schade für die Mavericks. Ne, weil wenn der da mal vielleicht ein 15-Punkte, 20-Punkte Spiel gemacht hätte, dann wer weiß, was das nochmal bewirkt hätte.
Das war auch so ein Low-Risk-High-Reward-Trade, der halt leider nicht gezündet hat. Das muss man auch mal dazu sagen. Also ja, hätte den Unterschied machen können, war leider nicht der Fall. Vielleicht ist er auch so ein bisschen über seinen Zenit hinaus, muss man schon mal sagen. Also vor ein paar Jahren noch, als er mit Philadelphia und mit Joel Embiid vor allem dieses Two-Man-Game hatte, ne? Die Handoffs hinter der Dreierlinie. Und da war er eine richtige Waffe und da war er überragend. Vielleicht ist er mittlerweile an dem Punkt, wo er das nicht mehr leisten kann. Wahrscheinlich ist es sogar so. Und dann ist er halt nur noch ein Rollenspieler wie ein Kyle Korver vielleicht damals. Der kann auch mal ein so gutes Spiel haben und der mal 10, 12, 15 Punkte von der Bank geben.
Ah, das hätte ja schon reichen können. Spiel 6, 15 Punkte, das wäre es gewesen.
Das reicht, ja.
Naja, hat aber nicht sollen sein. Müssen halt nächstes Jahr wieder angreifen. Ja, wieder angreifen, das tut ja auch der MVP hier, der in der nächsten Serie gespielt hat. Nuggets gegen die Blazers. 4-2 haben sich die Nuggets dann getragen von Jokic durchgesetzt. Ich hatte tatsächlich 4-3 auf die Blazers getippt, die ja mit ihrer enormen Firepower, habe ich gedacht, ist das zu viel? Hab nicht gedacht, dass Jokic ganz alleine da jedes Spiel Nurkic gefühlt ausfault und die Nuggets wirklich in die zweite Runde tragen kann. Was ist denn dein Fazit von dieser Serie?
Ja, die Serie hat ja unfassbar viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich hatte, glaube ich, vorher auf ein 4-3 für die Nuggets. Ich habe schon, also dass es eng wird, habe ich schon erwartet. Letztendlich wurde es nicht so eng wie erwartet. Ehrlich gesagt fehlen mir jetzt so langsam auch die Argumente, warum man dieses Portland-Team noch so zusammenhalten sollte, wie es ist, weil man hat jetzt keine signifikanten Verletzungen gehabt, an die ich mich jetzt erinnern könnte, denen man das noch so erklären kann. Und man hat gegen ein geschwächtes Denver-Team gespielt, was seinen zweitbesten Spieler nicht hatte. Und dann war doch die Serie ziemlich, ziemlich ernüchternd mal wieder. Also Damian Lillard ist wie immer überragend, aber dahinter kommt halt einfach nichts. CJ McCollum im einen Spiel macht er 30, im nächsten macht er 11. Der ist auch einfach zu, ich weiß nicht, man kann sich auf ihn nicht in dem Maß verlassen, wie man das von einer zweiten Option braucht, finde ich. Und dann ist er noch dazu ja ein reiner One-Way-Spieler. Beide sind ja mit die schlechtesten Verteidiger der Liga praktisch. Dann hat man halt, dieses Jahr ist man schon wieder mit Nurkic in die Playoffs gegangen, der ja letztes Jahr auch komplett raus war zum Beispiel. Und trotzdem konnte der, wie du schon sagst, ne, mit seinen ständig wird er ausgefoult, weil er ist schon eine Präsenz unterm Korb, er ist riesengroß und er kann es auch Spielern wie gerade Jokic schon schwer machen. Aber er ist auch kein Shotblocker in dem Sinne, er ist kein defensiver Gamechanger. Also er ist auch, selbst er ist defensiv, obwohl er der beste Verteidiger im Kader ist, so vielleicht noch Covington, die können das Ruder nicht rumreißen. Und man hatte in der Regular Season wieder fast die schlechteste Defense der Liga. Dann kannst du auch in den Playoffs nicht viel reißen, ehrlich gesagt.
Nee, kannst du nicht. Aber hast du auch wieder diese urbane Legende von Covington. Also ich finde überhaupt nicht, dass das ein guter Defender ist, also nur On-Ball. Aber ja, der andere Geschichte. Aber das hat schon einen Grund, warum der immer getradet wird. Ja, bei Nurkic, der war fit, aber der war die ganze Saison verletzt. Ne? Ich denke, dass der noch nicht so bei 100% war. Aber ja, auch mit 100% hätte das nicht so viel geändert. Ich fand aber eigentlich den Gameplan der Blazers gar nicht schlecht. Also sozusagen, dass man halt versuchen, da Jokic halt, dass er nicht so viele Assists kriegt, dass man die anderen Leute mehr zustellen und dass dann Jokic halt zum Scorer werden muss. Nur leider ist er ja halt so vielseitig, der Joker. Der hat ja dann in den ersten Spielen, da hat er ja ganz viel halt klassisch da aus dem Post kreiert. Ne? Und dann hat er aber gemerkt oder auch die Anweisung bekommen, sicherlich von Terry Stotts, ja, geh mal mehr an den Elbow raus. Ne? Und dann kannst du mit deinem eleganten Moves hier, hast du mehr Optionen gegen Nurkic. Ne? Da hat er im ersten Spiel hat Jokic 2/3 seiner Possessions im Post begonnen und nur 1/3 dann weiter weg. Und ab dem zweiten Spiel hat sich das umgekehrt und dann war er auch wieder deutlich effektiver, weil er dann natürlich mehr schalten und walten kann. Und wie dieses Adjustment war für mich eigentlich das Entscheidende in der Serie.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand es sehr auffällig, dass er gerade in den ersten Spielen extrem wenige Assists auflegen konnte. Für ihn extrem ungewöhnlich, dass er so wenige, ich glaube, Spiel 1 hatte er nur ein oder zwei oder so.
Ja, ja, verrückt.
Oder was? Spiel 1? Ja, doch, Spiel 1 hat er Portland geklaut, ja, stimmt. Genau, also das hat man wirklich ganz gut gemacht, aber dann hat es sich letztendlich, hat dann wieder irgendwie insgesamt so nicht gereicht, weil Portland schon seit Jahren immer so an dem Punkt ist, die haben so ihr Gerüst, aber das Gerüst ist halt augenscheinlich nicht gut genug, aber man traut sich nicht, einen großen Move zu machen, der das alles verändern würde. Also ich bin jetzt mittlerweile doch an dem Punkt, wo ich sage, du musst CJ McCollum irgendwie traden. Wenn du nicht willst, dass Lillard nächstes Jahr einen Trade fordert, weil es schon wieder gescheitert sind. Es ist jetzt schon mal ein erster Schritt, dass man sagt, okay, wir versuchen es mal mit einem anderen Coach. Man hat jetzt, glaube ich, 9 Jahre lang auf Terry Stotts gesetzt. Ich finde auch Kontinuität auf der Trainerposition immer eine gute Sache, aber bei Portland ist es halt schon auffällig, dass sie in den letzten 5 Jahren viermal Erstrunden aus, einmal Conference Finals, genau, ne? Also das ist auch so eine seltsame Sache. Jetzt muss man sozusagen fast sagen, die Conference Finals vorletztes Jahr, die waren praktisch die Outlier-Season. Ja. Und im Grunde ist das immer ein First-Round-Exit. Egal, ob du jetzt auf 3, 4, 5 oder 6 finishst im Westen. Damals noch als Drittplatzierter gegen Anthony Davis und die Pelicans damals, die auf 6 standen, noch 4-0 weggeklatscht worden. Erinnert mich gut.
True Holiday.
Holiday. Ja, Drew Holiday, genau. Also, ja, ich bin nicht so überzeugt von diesem Team und ich glaube, man braucht einen mehr defensiv orientierten Gameplan, weil du musst gar nicht so starke Offensive beisteuern, wenn du halt einen Lillard hast, der ja auch jeden um sich herum offensiv besser macht mit seiner Gravity und so weiter und so fort. Deswegen, ich glaube, du musst jetzt tatsächlich mal anfangen, das wahre Problem in diesem Kader zu adressieren, und das ist einfach die Defense. Und dann würde ich auch sagen, Nurkic als dein Starting Center ist defensiv, die Center-Position ist ja schon irgendwie die defensiv gesehen wichtigste Position. Und wenn er das nicht ausfüllen kann, oder sogar man mittlerweile sagt, okay, er ist zu verletzungsanfällig, wir können uns nicht auf ihn verlassen. Ich bin großer Fan von Nurkic, aber ich glaube, die Rolle da ist ihm zu groß.
Naja, ist ja verrückt, ne? Das kann man kaum glauben. Vor einigen Jahren waren die ja beide in Denver, ne? Da stand so die Frage im Raum, wer ist der Bessere? Kann man sich ja heute kaum noch vorstellen, ne? Die Nuggets haben dann Gott sei Dank für die Nuggets Nurkic weggegeben und haben Jokic die Schlüssel überreicht. Ja, du hast das total gut analysiert, finde ich. Da geh aus meinem Kopf raus. Alles geklaut hier. Ja, und du hast völlig recht. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen bei den Blazers, die Kontinuität. Die waren ja eigentlich immer halt so gut. Und ich meine, sie waren ja jetzt auch wieder nahe dran. Da war ja ein Triple-Overtime-Spiel, ne? Und also es war jetzt nicht so, dass sie total platt gemacht wurden. Aber so dieses entscheidende Quäntchen, das fehlt halt irgendwie, ne? Und sie haben zwar eine starke Kontinuität drin. Das bringt sie immer auf so ein gewisses Level, das erreichen sie immer, aber mit diesem Team ist halt irgendwie mehr nicht zu holen. Ne? Und man muss sagen, von den Playoff-Teams, ich meine jetzt bei Dallas, da haben viele underperformed, aber bei den Blazers, da ist einfach nicht mehr Talent. Wer soll denn da groß noch, soll da Norman Powell irgendwie 30 Punkte machen oder Enes Kanter irgendwie 30 Punkte, 20 Rebounds, also wer soll denn da, also da ist nicht mehr Talent. Die werden da von ihrem Backcourt halt getragen und der Rest ist, die haben einfach nicht die Klasse dann in den tieferen Playoff-Runden da großartig was zu reißen. In der Regular Season sind die gut genug, sind alles gute Leute, aber das sind nicht die Leute, die du halt als Contender, und das wollen ja die Blazers sein, die du da brauchst. Und da muss man einfach jetzt wirklich sagen, finde ich genau richtig von dir analysiert, CJ McCollum, ja, weil, also man kann ihm jetzt auch nichts vorwerfen, er ist halt kein guter Defender. Er hat ja auch sein Spiel total umgestellt. Er hat ja früher überhaupt keinen Dreier genommen. Jetzt nimmt er fast die Hälfte der Würfe Dreier. Der hat sich ja jetzt schon total angepasst und umgestellt und trotzdem reicht es halt nicht. Und da muss man sagen, CJ, tut uns leid, du bist ein super Mann, aber irgendwie klappt es nicht. Versuch dein Glück woanders.
Ja, er ist halt auch ein bisschen überbezahlt, ne? Das ja. Muss man ja auch sagen. Also der verdient auch zu viel Geld für das, was er leistet. Ein One-Way-Spieler, der trotzdem offensiv nur die zweite Option ist, das macht er ja hervorragend. Also er ist ja, wenn er dann, wenn der beste Verteidiger auf Lillard steht, dann hat er ja meistens etwas leichteres Spiel mit seinem Gegenspieler. Und das macht er auch oft sehr gut. Und er hat ja auch schon, war ja auch verletzt, das kommt ja noch dazu. Die Trailblazers hatten auch in den letzten Jahren jedes Jahr praktisch Verletzungspech. Und dieses Jahr war halt McCollum lange raus, vor dem All-Star-Break, wo er auch aus meiner Sicht damals zu dem Zeitpunkt extrem gute Chancen hatte, auch zum ersten Mal All-Star zu werden. Aber ja, in den Playoffs sieht man halt irgendwie Jahr für Jahr auch, dieses Team kann keine Stops generieren, wenn es nötig ist, weil sie auf jeder Position praktisch keinen überdurchschnittlichen Defender haben. Oder sogar unterdurchschnittlicher. Und mit Covington ist es also witzig, dass du das so siehst. Also ich sag mal so, er ist nicht der beste On-Ball-Defender, das stimmt. Aber ich finde, er ist ein extrem guter Help-Defender. Und das hilft, das würde dein Team insgesamt schon auf ein gewisses Level heben. Wenn du denn auch noch neben ihm gute Individualverteidiger hättest, was du aber leider nicht hast. Also ich finde, er hat das in Houston extrem gut gemacht, weil man da auch zumindest mit PJ Tucker und Clint Capella, wurden ja füreinander getradet. Also ich finde, wenn er in dem richtigen Konstrukt ist, kann er praktisch den Unterschied machen. Von einer guten zu einer sehr guten Defense. Aber wenn schon die Grundlage nicht da ist, wenn er der beste Verteidiger im Team ist, dann wird es schwer. So, und den Trade fand ich eigentlich gut, aber dann hätte man noch für einen besseren Big Man oder so traden müssen. Oder auf dem Wing vielleicht mal einen guten Guard-Verteidiger oder was auch immer. Also es ist schwierig.
Ja, warten wir es mal ab, was sich da so tut, was dann Jason Kidd oder wer auch immer da kommt. Chauncey Billups ja auch im Gespräch da. Aber ja, wenn Damian Lillard sich Jason Kidd wünscht und der kommen will, dann denke ich, wird er es wahrscheinlich auch machen.
Ja, das ist auch eine Franchise, die natürlich den Wunsch ihres Starspielers so erfüllt, wie es auch die Rockets mit haben, ja, jahrelang gemacht haben. Und ich denke mal, Jokic könnte in Denver eine ähnliche Macht ausüben, wenn er das denn wollte. So Teams, die halt von diesem einen Spieler getragen werden und ohne den halt direkt wieder im Niemandsland der Tabelle verschwinden.
Ja, das war das Ende vom ersten Teil der spannenden Diskussion mit Chris vom Fastbreak Club. dann könnt ihr gerne weiterhören. In der zweiten Teil, im zweiten Teil der Folge geht es dann also um die zweite Playoff-Runde. Viel Spaß dabei.
Für die Fans, gehen die Gerüchte, die News und die Trends, mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten, sind wir am Diskutieren, Spieler und Teams am Analysieren, gib uns doch ein Like und drück Abonnieren.